Guten Morgen an euch alle, die ihr heute hier anwesend seid. Und guten Morgen oder guten Tag oder guten Abend, das Zutreffende bitte halten. An euch alle, die ihr diesen Gottesdienst auf unserem YouTube-Kanal anschaut. Die diesjährige Allianzgebetswoche befasste sich und befasst noch heute mit dem Thema Lebenselixier Bibel als Überschrift. Wir wurden letzten Sonntag eingeladen, miteinander Gottes Wort hinzuhören, dann danach tiefer zu verstehen, aufmerksam zu lesen, im Alltag auch zu leben, das Wort auf uns wirken lassen und auch partnerschaftlich teilen und sprudeln lassen so richtig. Und heute geht es um miteinander Gott zu loben. Das Wort Gottes, die Bibel, ist ein einzigartiges Buch. Nicht nur seine Entstehung ist einzigartig, es haben in den 66 Büchern der Bibel etwa 40 Autoren sich betätigt, die in einer Zeitspanne von etwa 1500 Jahren niedergeschrieben haben, was entweder Gott ihnen direkt aufzutragen gehabt hat, niederzuschreiben, oder auch sie haben niedergeschrieben, was Gott unter seinem Volk Israel getan hat. Trotz dieser langen Zeitspanne zieht durch das Buch von Anfang bis Ende ein roter Faden. Ja, es geht um Gottes Plan mit dieser Welt, mit uns Menschen. Und es ist wirklich schlüssig in sich, was wir da lesen können. Letzten Endes können wir das nur so erklären, dass Gott selber der Autor dieses Buches ist. Natürlich, Gott hat keine Zeile geschrieben, aber er hat durch seinen Geist die Autoren inspiriert und geleitet in ihrem Schreiben. Nicht nur die Entstehung ist einzigartig, auch die Wirkung der Bibel ist einzigartig. Nun, Worte, ob sie jetzt geschrieben sind oder gesprochen sind, haben immer eine Wirkung. Das haben wir ja hautnah erleben und mitverfolgen können in der nach Eigenaussage ältesten Demokratie der Welt in den USA, wo ihr nächste Woche aus dem Amt ausscheidender Präsident unermüdlich getwittert hat. Unermüdlich. Und am 6.1. haben wir dann gesehen, wohin Worte führen können. Ja, viele andere Bücher haben auch große Wirkung hinterlassen. Wie können wir dann sagen, dass die Bibel einzigartig ist? Ich denke jetzt mal an unsere westliche Welt. Diese ganze Welt hier im Westen basiert an sich auf die Lehren der Bibel. Da geht's, also das liegt zugrunde, wie wir diese Gesellschaften aufgebaut haben. Naja, du kannst dir sagen, und recht hast du, andere Bücher haben auch Ähnliches bewirkt. Denken wir mal an Koran. Das ist unübersehbar, was in den islamischen Ländern, wie stark das prägt. Oder die heiligen Bücher des Hinduismus, wie stark das Indien prägt. Oder Buddhismus und so weiter. Ja, Worte haben Wirkung. Was aber die Bibel wirklich einzigartig macht, wenn du die Bibel liest, da kannst du Jesus Christus kennenlernen. Du kannst Kind Gottes werden, nur mit Hilfe dieses Buches. Gott kann dich zu seiner Kindschaft führen. Das kann kein anderes Buch in der Welt. Nur Bibel hat diese Kraft. Ich erinnere mich daran, wie meine inzwischen schon längst verstorbene Tante zu sagen pflegte, wo ich noch junger Christ war: Bibel ist wirklich ein lebendiges Buch. Das wird dir direkt in deine Lebenslage einsprechen, wenn du darin liest. Das war ein guter Rat. Deshalb das Thema Bibel ist ein gutes Thema für diese Woche. Und aus den vorgeschlagenen Bibelstellen habe ich jetzt die Worte aus Kolosser 3, die Verse 16 und 17, gewählt, um näher betrachtet zu werden. Das ist aus Neuer Evangelistischen Übersetzung. Gebt dem Wort von Christus viel Raum und lasst es seinen ganzen Reichtum in euch entfalten. Belehrt und ermahnt euch gegenseitig mit aller Weisheit. Und weil ihr Gottes Gnade erfahren habt, singt Gott aus vollem Herzen Psalmen, Lobgesänge und geistliche Lieder. Überhaupt alles, was ihr tut und sagt, sollt ihr im Namen des Herrn Jesus tun und durch ihn Gott dem Vater danken. So ein Text gerade heute, wo wir zwar zusammenkommen dürfen, aber nicht miteinander singen dürfen, sagte ein wenig frustriertes Mitglied unseres Musikteams letzte Woche. Ich kann das total gut verstehen. Wir dürfen zwar nicht laut singen, aber geht es dir auch nicht so wie mir? Also das bewegt mich, also wenn ich solche rhythmische Musik höre, Gottes Lob, das macht was mit mir. Ich kann schon innerlich teilnehmen. Einige Punkte aus dieser Bibelstelle. Gebt dem Wort von Christus viel Raum, wie diese Übersetzung es formuliert. Oder lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen, wie Luther es übersetzt. Ganz klar, Paulus einmal unterstreicht hier die Wichtigkeit des Wortes Gottes in der Gemeinde. Das Wort Gottes steht im Mittelpunkt, als Leitlinie, nach der in der Gemeinde gelehrt und gehandelt wird, als Kraftquelle, Innovationsquelle, Korrekturquelle, Motivationsquelle, Liebesquelle, Entdeckungsquelle, Weisheitsquelle. Egal, was wir sagen, Paulus macht uns Mut, deckt den ganzen Reichtum des Wortes Gottes auf. Den ganzen Reichtum. Wenn ich das so lese, muss ich fragen, tue ich das in meinem eigenen Leben? Tun wir das in unserer Gemeinde oder in unseren Gemeinden? Persönlich muss ich diese Frage beantworten: Nein. Ich tue es nicht. Ich erlebe zu oft Zeiten, in denen das Wort Gottes mich nicht so richtig anzieht. Wo ich leicht die einfachste Übung des Tages übersehe, die Losungsworte zu lesen und darüber ein bisschen nachzudenken. Liebe Freunde, aber trotzdem, ich kann euch frei bekennen, ich kann mich nicht an einen einzigen Tag erinnern, wo ich nicht mit Jesus in Kontakt gewesen wäre, wo ich nicht mit ihm gesprochen habe. Wenn ich das jetzt so überlege, dann, wenn ich nicht in der Bibel so aktiv lese, wie kann er mir antworten? Ich kann ja Ihnen viele sagen und viele Fragen stellen, wenn ich aber sein Wort nicht lese, kann er mir nicht antworten. Denn durch sein Wort tut er ja mir sprechen. Kleines Beispiel. Es war Anfang 90er Jahre. Ich war damals im Berateteam der örtlichen Eklo-Gruppe. Das war damals eine internationale Frauenbewegung vor allem, mittlerweile auch arbeitet für Männer. Eklo seid brennend im Geist. Also mal, diese Bewegung hatte und hat das Ziel, Menschen wirklich zum Glauben einzuladen und ihr Glaubensleben zu fördern und in Gemeinden zu führen. Also das ist keine eigene Gemeinde. Und ich hatte damals eine Phase, also ich war wirklich irgendwie leicht depressiv, entmutigt. Und ich war im Gespräch mit Jesus. Ich brauche von dir neue Kraft. Und stellt euch vor, eines Morgens kam dann ein Brief in den Briefkasten von einer Schwester aus Fürth, Eklo-Schwester. Und da war eine Einladung zu irgendeiner Veranstaltung. Aber da war auch ein kleines Kärtchen mit einem Bibelspruch drin. Und da stand sinngemäß: Ich gebe dir Kraft. Das war sozusagen die direkte Antwort auf meine Fragerei. Und das hat mich unglaublich ermutigt. Ich habe dieser Schwester auch hinterher gesagt, also mal, was ihr kleines Kärtchen in mir bewirkt hat. Gott hatte sie damals ja gebraucht, um mich zu ermutigen. Deshalb gib viel Raum dem Wort Gottes in deinem Leben. Das sage ich ja natürlich auch mir selbst. Und lasst in unseren Gemeinden viel Raum dem Wort Gottes geben. Belehrt und ermahnt einander mit Weisheit. Es macht schon einen Unterschied, wie wir Gottes Wort lehren. Die Frage, die schon die ersten Menschen hörten, ist aktueller denn je. Hat Gott wirklich gesagt? Hat er das wirklich so gemeint? Die Bibel steht heute mehr denn je unter Dauerbeschuss. Seine Glaubwürdigkeit wird ständig in Frage gestellt. Ich erinnere mich, in einem Buch gelesen zu haben, wie zum Beispiel auf einem Theologenkonferenz in den USA eine Abstimmung durchgeführt wurde. Es ging um Worte Jesu in den Evangelien. Und da haben die klugen Theologen abgestimmt, mit Mehrheit beschlossen, welche Worte eventuell Jesus direkt zuzuschreiben sind oder was hat jemand andere da einfach hinterher hinzugefügt. Wie kann man Bibel lehren, wenn man selber nicht davon überzeugt ist? Das ist die Folge. Man kann ja aus der Bibel vieles ableiten. Wir haben ja die unterschiedlichsten christlichen Gemeinden, die alle aus der Bibel her geleitet sind, mit unterschiedlichen Betonungen. Ist ja fein. Gott ist kreativ und bietet jedem was. Aber auch viele Sekten sind entstanden von Bibel. Man kann das auch weg von Gott leiten. Deshalb ist es wichtig zu fragen, wem können wir denn überhaupt vertrauen, wenn Gottes Wort gepredigt wird. Diese Frage war von Anfang an akut, auch in der Urchristengemeinde. Johannes hat zum Beispiel seine Briefe vollgeschrieben, weil die junge christliche Kirche war von Gnostismus bedroht, einem Vorläufer von heutiger New Age-Bewegung. Die haben gleich die Aussagen der ersten Christen in Frage gestellt. Deshalb mussten die Kirchenväter dann zusammenfassen, woran wir glauben können. Und es entstanden Glaubensbekenntnisse. Eine Hilfe heutzutage für uns ist zum Beispiel gerade die Evangelische Allianz. Da sind die wichtigsten Glaubensgrundsätze zusammengefasst und welche Gemeinden und Kirchen diesen zustimmen können, können wir auch gut vertrauen. Wie sollen wir dann mit Gottes Wort umgehen? Ganz im Sinne des Allianzgedankens, also bei mir ist eingefallen ein Zitat von finnischen Geschwistern von einer pietistischen Erweckungsbewegung. Die haben das kurz und prägnant immer wieder betont, aber ich glaube, sie haben das von Deutschland übernommen, von den Geschwistern hier. Es lautet: Lese, wie es geschrieben steht. Glaube, wie es geschrieben steht. Handle, wie es geschrieben steht. Und du empfängst, wie es geschrieben steht. Lese, glaube, handle, so empfängst du. Ganz so einfach ist es natürlich nicht. Die Bibel ist zum größten Teil in solcher Textart geschrieben, dass wir das tatsächlich als Tatsachenbericht auslegen können. Wir können daran forschen. Aber in der Bibel gibt es auch andere Literaturgattungen, wie zum Beispiel im Hohelied der Liebe. Das können wir nur allegorisch oder sinnbildlich deuten. Was sagt der Text uns? Und es gibt natürlich auch Stellen, wo die Theologen seit eh und je debattieren. Wie ist das jetzt zu verstehen? Klar. Deshalb, wer immer ein Amt des Verkündigers in eine Gemeinde anstrebt, als junger Mensch, tut sich sehr gut dran, wirklich zu studieren, Theologie zu studieren, um in die Geheimnisse dann besser erklären zu können. Und ich finde es wirklich wichtig, wenn man das Wort Gottes auslegt, dass man das aus der Überzeugung tun darf. Dass, was ich euch sage, das ist Wahrheit, so gut wie ich jetzt zum Beispiel das euch wiedergeben kann. Das ist wahr. Ich erkenne natürlich die Wahrheit nicht komplett, klar, nur Bruchteile. Aber was ich erkenne, das ist wahr. Da brauche ich die Hilfe des Heiligen Geistes, der mir das sagt. Das kannst du sagen, das darfst du sagen. Und wisst ihr, jeder Verkündiger in jeder Gemeinde ist froh für eine betende Gemeinde, die hinter ihren Verkündigern steht und für sie betet, dass Gott ihnen hilft, das Wort richtig auszulegen. Paulus sagt es in diesem Schatzkissen, im Wort Gottes, auch Anleitungen gibt zum Ermahnen gibt. Das gehört auch zur christlichen Nächstenliebe, ermahnen. Aber wichtig ist, ihr sagt ja mit Weisheit, wichtig ist es, wenn ich jetzt mal etwas gegen einen Geschwister in der Gemeinde hätte, dann, ehe ich mal zum Ermahnen gehe, ich soll zuerst einmal in mich gehen und Bibel studieren. Was sagt die Bibel? Welche Anweisung gibt es mir? Wie soll ich mit dem anderen umgehen? Um Weisheit bitten. Denn wenn ich von mir aus reagiere, wenn ich verärgert bin und den anderen zurecht tadeln will, daraus folgt nur Verbitterung, Streit, Verletzungen. Also zuerst mal mit Gott reden und sein Wort lesen und dann handeln. Mit Gott, miteinander Gott loben. Was sagt der Text dazu? Zuerst der erste Text. Und weil ihr Gottes Gnade erfahren habt, singt Gott aus vollem Herzen Psalmen, Lobgesänge und geistliche Lieder. Luther übersetzt es so: Mit Psalmen, Lobgesängen und geistlichen Liedern singt Gott dankbar in euren Herzen. Ganz klar ist es mir nicht, was jetzt näher dem Urtext ist, aus vollem Herzen, das heißt laut, oder in euren Herzen, das würde für mich bedeuten, ihr leise. Ich habe mehrere Übersetzungen angeschaut und ich glaube vielmehr, es kommt auf die Herzenshaltung an. Wie stehe ich vor Gott? Wie steht mein Herz Gott gegenüber? Und dann, es ist egal, ob wir jetzt laut Gott loben oder leise. Das ist nicht entscheidend. Meine Herzenshaltung ist Entscheidung. Wir müssen das bedenken, dass Paulus hier an die junge Gemeinde in Kolosse schreibt. Die waren ja ziemlich frisch zum Glauben gekommen. Und sie hatten noch voll in Erinnerung, was Gott in ihrem Leben getan hatte. Das war ja eine Revolution damals, wenn eine Gemeinde entstand, weil das war ganz anders wie die umgebende Welt. Und sie wussten genau, was Jesus ihnen geschenkt hatte. Dabei ist mir eingefallen, Lukas 7, erinnert euch, Jesus wird zu einem Pharisäer eingeladen und dann während des Abendessens kommt so eine zwielichtige Frau zu Jesus und weint bitterlich und wäscht mit ihren Tränen die Füße von Jesus und trocknet sie mit ihrem Haar und dann salbt die Füße. Und jetzt der Pharisäer, der ist peinlich berührt. Und er denkt, weiß Jesus denn nicht, was das für eine Frau ist? Aber Jesus weiß es. Er fragt dann den Simon, erzähl dein Gleichnis. Es geht um Vergeben. Und das Endergebnis ist, wem viel vergeben wird, der liebt Gott auch viel. Wem nur wenig vergeben wird, der liebt wenig. Verstehen wir eigentlich heute, was Jesus uns vergeben hat, wovor er uns gerettet hat? Hat seine Gnade uns schon überwältigen dürfen? Ich denke an unseren Carlo. An ihm seht ihr, was Gottes Gnade ausmacht. Er sprudelt nur so vor Freude und Dankbarkeit. Und es gibt viele andere. Wer viel Vergebung erfahren hat, der lobt Gott vom ganzen Herzen mit Liedern. Er lobt Gott, wenn er mit anderen spricht. Er kann gar nicht schweigen. Ich weiß es, denn ich hatte eine Suchphase in meinem Leben, die 20 Jahre dauerte, bis ich verstand, dass Jesus mich angenommen hatte. Und meine Freude war so riesig, dass ich jedem wirklich sagte, also mal, was Jesus getan hat. Leider, diese Phase ging dann vorbei. Es war so. Ich bin dankbar, aber das erlebt zu haben, wie wunderbar es ist, wenn Jesus das Herz füllt, dann sprudelt es. Ja, in diesem Text lädt Paulus die Christen ein, gemeinsam mit Musik und Gesang Gott zu loben und zu danken. Liebe Freunde, ich freue mich schon heute auf den Tag, wo wir diesen Saal füllen, nebeneinander aufstehen und Gott loben von voller Kehle. Dieser Tag wird wieder kommen. Das wird was Besonderes. Ich denke so, ich und meine Frau, wir machen freiwillig im Januar Alkoholfasten. Kein Bier, kein Wein. Und stellt euch, also, wenn ich im Februar dann das erste Gläsel guten Riesling genieße, das schmeckt doppelt so gut. Aber Gott anbeten ist viel mehr als Anbetungslieder in der Gemeinde zu singen. Viel mehr. Paulus deutet es ja im Vers 17 an. Überhaupt alles, was ihr tut und sagt, sollt ihr im Namen des Herrn Jesus tun und durch ihn Gott, dem Vater, danken. Was wir tun, was wir sagen, sagt Paulus, sollen wir im Namen des Herrn Jesus tun. Ich fange mit einem kleinen Negativbeispiel an. Angenommen, Gott hätte mir eine enorme Fingerfertigkeit mit ins Leben gegeben und ich hätte mal den Beruf eines Taschendiebs erwählt, um mich zu ernähren. Dann könnte ich, so viel ich wollte, Gott beten, dass er mich vor Ertapptwerden bewahrt, wenn ich meinen Beruf ausübe, und auch im Namen Jesus beten würde, das würde Gott nicht ehren, sondern ihn nur in Verruf bringen. Denn es steht geschrieben, du sollst nicht stehlen. Mit anderen Worten, im Namen Jesu kann ich nur reden und tun, wovon ich weiß, dass es nach dem Willen Gottes ist. Und dazu gehört im Leben wirklich viel. Alle ehrlichen Berufe, eigene Familie, Freundeskreis, ehrenamtliche Dienste, mein Auftreten in den sozialen Medien und. Einfach alles. Das ist das Feld, wo ich meinen täglichen Gottesdienst errichten kann. Ihr wisst ja, wir haben Ferienwohnungen. Wir haben zwei Ferienwohnungen. Und bei jedem Gästewechsel ist immer Putzen und Wechseln der Bettwäsche und Handtücher und so weiter angesagt. Und während ich arbeite, lobe ich Gott und ich bete ihn an. Nein, ich singe nicht laut, ich bete nicht laut, aber ich danke Gott. Ich bin dankbar, dass er uns dieses Haus geschenkt hat, wo wir Gäste bewirten können oder aufnehmen können. Natürlich haben wir das nicht geschenkt bekommen, wir haben das gekauft. Aber ich bin voll überzeugt, Gott hat das uns geschenkt durch seine Führung, dass wir zu dieser Entscheidung kamen. Ich danke für die Gäste und segne sie. Ich danke für die Gesundheit, dass ich überhaupt arbeiten kann. Ich danke für die sozialen Medien jetzt, die es ermöglichen, dass die Gäste uns finden. Ich freue mich sehr, wenn ich Kunde und Gäste sehe und begrüßen darf. Ich könnte vieles jetzt weitererzählen. Ich danke Gott wirklich dafür. Und so ist es in unserem Leben, wenn wir unsere ganz normalen Dinge errichten. Wir haben viel Grund zu danken, was wir tun, wenn wir darüber nachdenken. Mindestens mich spornt das an, diese Gedanken, meine Arbeit gut zu tun, so dass die Gäste möglichst wohl sich fühlen und willkommen wissen. Auch das ist Anbetung Gottes im Alltag. Wenn ich das dann aber verinnerliche, bleibt das nicht ohne Folgen. Wenn ich jetzt in der Gemeinde in Normalsituation ohne Corona jetzt aus voller Kehle Loblieder singe, wenn ich Gott lobe mit anderen, dann kann es nicht sein, wenn ich nach Hause gehe und zum Beispiel mein Kind anfauche, du Depp, was hast du wieder angestellt? Passt nicht zusammen. Gott zu loben und das andere. Wenn wir die Gnade Gottes erfahren haben, das Ziel soll sein, dass unser Alltag auch mehr und mehr dem entspricht, was wir hier singen. Gott loben. Das soll die Zielrichtung sein in unserem Leben. Gottesdienst, Kleingruppe, Dienstgruppe, das sind Orte, wo wir mehr und mehr von dieser lebensverändernden Gnade Gottes lernen und wo wir darin wachsen können. Deshalb mache ich uns allen jetzt hier Anwesenden und allen Zuschauern, Online-Zuschauern Mut. Sucht auch jetzt Gemeinschaft mit anderen Christen. Ja, wo und wie es möglich ist, nach den jetzigen Corona-Bestimmungen. Bleibe nicht allein. Wir bieten hier in der Gemeinde Präsenzgottesdienste, je nach Möglichkeiten, wie der Staat das zulässt. Ich weiß, unsere Neustädter Geschwister in FCG, die bieten auch Präsenzgottesdienste an. Und wenn ein Online-Zuschauer denkt, also ich würde aber gerne Kirche besuchen, also da gibt es auch Präsenzgottesdienste und andere Angebote. Schließlich, Telefon ist auch eine alte Erfindung. Und das kennen wir alle. Wir haben aber viele neue Erfindungen. Zoom oder WhatsApp oder noch ein bisschen älter, E-Mail und so weiter. Die sind wunderbare Mittel, um in Kontakt zu kommen und zu bleiben. Und ich bin persönlich wirklich frohe Erwartung, dass heute wieder ein Tag verstrichen ist, wo es näher ist, dass wir dann zusammenkommen dürfen. Dass wir diese Aufforderung von Paulus, singt Gott gemeinsam, lobt Gott, dass wir das wirklich nebeneinander, ohne Distanz, ohne Masken tun dürfen. In dieser Erwartung leben wir jetzt und schauen wir, wann das wirklich dann wahr wird. Ich bete mit uns. Herr, wir danken dir für dein lebendiges Wort. Herr, wir bitten dich, dass du uns mit deiner Gnade so erfüllst, dass es richtig in uns überschäumt, dass es unser Leben nach deinem Willen verändert. Amen.